Herzlich willkommen bei Holy Bronx, der Podcast aus in und um Heilbronn, bei dem ich mich auf die Suche mache nach den Geschichten aus dem Leben von jungen Menschen, ihrem Glauben und was sie so bewegt. Und ich freue mich heute, den Daniel zu Gast zu haben. Daniel, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du so?
Also ich heiße Daniel Ansem, ich bin 30 Jahre alt und arbeite jetzt seit knapp über 5 Jahren bei der Caritas als Sozialarbeiter und ich bin ein richtiger Heilbronner, beziehungsweise ein Sondheimer eigentlich. Genau, und ich wurde gefragt, ob ich mal Lust hätte, ein bisschen was über meine Tätigkeit und über mein Ehrenamt zu berichten, zu erzählen. Deswegen bin ich heute hier.
Schön, das freut mich. Und wir haben uns ausgesucht, die Wohnraumoffensive darüber heute zu sprechen. Du bist ja etwa zur Hälfte in der Wohnraumoffensive bei der Caritas tätig und auch noch in der Migrationsberatung. Und da das Thema Wohnen ja auch gerade für junge Menschen interessant ist und ein zentrales Thema, auch wenn man in der Ausbildung, im Praktikum und im Studium ist, dachte ich mir, da sprechen wir heute drüber, was das eigentlich so ist. Genau, vielleicht kannst du uns einfach mal kurz vorstellen, was das eigentlich bedeutet, Wohnraumoffensive.
Also es klingt immer so, als würden wir jetzt hier aktiv vorangehen und offensiv irgendwas tun. Der Grundgedanke ist, es gibt Leerstand, sowohl in Heilbronn als auch in allen anderen Städten, aber eben auch im ländlichen Raum. Und wir würden gerne gucken, was kann man tun, um Leerstand zu vermeiden und wie kriegen wir es hin, dass Wohnungen, die leer stehen, wieder vermietet werden, also dass da ein neues Mietverhältnis beginnen kann. Das ist so der Grundgedanke. Und der Gedanke dahinter ist natürlich, es gibt sehr viele Leute, die Wohnraum suchen, die zum Teil zum Beispiel kleineren Wohnraum suchen, weil sie eine Wohnung haben, die zu groß oder zu teuer ist. Die sagen, sie brauchen größeren Wohnraum, weil jetzt Zuwachs kommt, die Partnerin ist schwanger oder auch einfach der Ort passt nicht. Wir wohnen hier in einem Ort, in dem wir zwar sehr gerne gewohnt haben, aber beruflich oder aufgrund von Schule und Kindergarten sind wir jetzt in der Situation, wo wir einfach einen anderen Wohnort suchen. Und dann wenden sich die Leute an uns, genauso wie natürlich auch an Organisationen wie die Stadtsiedlung oder GEWO.
Das heißt dann ganz konkret, du bist sowohl mit den Wohnungssuchenden als auch mit den potenziellen zukünftigen Wohnungseigentümern oder Hauseigentümerinnen in Kontakt und ihr versucht da quasi Brücken zu schlagen.
Also nicht nur mit potenziellen Eigentümern, sondern tatsächlich mit Personen, die Immobilien besitzen. Der Gedanke ist der, es gibt sehr viele Sorgen und es gibt sehr viele Ängste, die die Leute haben, wenn sie ein Mietverhältnis starten möchten. Und oftmals ist es auch so, dass Vermieter teilweise schon schlechte Erfahrungen gemacht haben und deswegen sagen, die Wohnung ist abbezahlt, ich lasse die jetzt erstmal lieber leer stehen, als dass ich mir den ganzen Stress machen muss. Und einerseits kann ich das zwar sehr gut nachvollziehen, andererseits ist halt das Problem, es gibt einen sehr hohen Bedarf an Wohnraum hier in Heilbronn, in der Stadt sowieso. Am besten auch noch an bezahlbarem Wohnraum. Der ist dann nochmal knapper. Und dementsprechend war so unser Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, für die Vermieter, ihr seid nicht komplett alleine in diesem Ding, sondern ihr habt einen Partner an der Seite, der sich ein bisschen auskennt, der die potenziellen Mieter auch vorher mal durchgecheckt hat, der bei den Leuten mal zu Hause war, gesehen hat, wie sieht es denn bei denen vor Ort aus, der mit denen auch mal drüber gesprochen hat, wie die Finanzen gerade aussehen, ob alles passt und der dann einfach noch zusätzlich zu euch sozusagen noch eine zweite Meinung abgeben kann und gucken kann, okay, welcher Mieter würde denn überhaupt passen für die Wohnung? Weil abgesehen von den Finanzen ist natürlich auch sowas wie die Größe der Wohnung, Lage, Busanbindung. Das ist alles relevant und das sind alles Punkte, die ich sozusagen vorher einmal durchchecke mit dem Mieter oder mit dem potenziellen Mieter und dann gucke ich für die Wohnung, die sie eben haben, ob zum Beispiel der Preis angemessen ist oder ob ich es für zu teuer finde und welcher Mieter für die Wohnung dann eben passen würde. Das ist so das, was wir für die Vermieterseite anbieten. Dadurch kann dann halt ein ganz normales Mietverhältnis stattfinden. Sagen wir so, das klassische, unbefristete Mietverhältnis zwischen Mieter und Vermieter. Und wir betreuen das dann noch für ein Jahr. Falls es eben am Anfang irgendwelche Probleme geben sollte, kann man sich an uns wenden, sowohl Mieter als auch Vermieter. Und nach einem Jahr, wenn es dann funktioniert hat, ziehen wir uns zurück, weil wir einfach der Meinung sind, wenn das ein Jahr funktioniert hat, dann braucht es uns so in der Form an dem Punkt nicht mehr.
Das heißt aber, du bist dann ziemlich viel auch im Stadt- und Landkreis Heilbronn wahrscheinlich unterwegs und führst Gespräche. Und das ist wahrscheinlich auch so der Teil deiner Tätigkeit, warum es dich als Sozialarbeiter braucht und nicht nur als Verwalter, der Mietverträge erstellt und vermittelt. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich habe im Dezember mal meine Reisekostenabrechnung gemacht und habe festgestellt, seit ich bei der Wohnraumoffensive bin, die Kilometer sind deutlich gestiegen. Ja, also ich bin ziemlich viel mit dem Auto unterwegs. Wenn es hier im näheren Stadtkreis ist, ich habe mein E-Bike, mit dem ich viel fahre, dann nutze ich das. Genau, ich fahre zu den Vermietern nach Hause, also zu der Wohnung, die sie vermieten wollen und schaue mir das vor Ort an, dass ich auch eine Ahnung habe, von was sprechen wir denn überhaupt, in welchem Zustand ist die Immobilie. Ich fahre aber auch zu den Mietern nach Hause, zu den potenziellen Mietern und schaue mir eben an, in was für Verhältnissen leben die, ist die Wohnung aufgeräumt, lebt da zum Beispiel ein Hund, von dem ich vorher nichts wusste. Das sind so Dinge, die ich mir anschaue und gehe dann eben ins Gespräch mit beiden Parteien, dass man eben gucken kann, was sind die Bedürfnisse. Also bei Mieter ist zum Beispiel in den letzten Jahren immer häufiger das Thema Barrierefreiheit. Wir haben oftmals ältere Personen, die eine kleinere Wohnung suchen, aber die sagen, ja, so bis erste Obergeschoss würde noch gehen. Alles, was höher ist, da bräuchte es einen Aufzug. Mhm. Das sind zum Beispiel so Themen, die man mit den Leuten durchspricht. Oder halt die Frage, in welchem Ort würden die Leute gern wohnen? Wie stellen die sich das vor? Gibt es eine Bus- und Bahnanbindung? Oder haben die Leute selber ein Auto und einen Führerschein? Schule, Kindergarten, genau. Das sind alles so Themen, die man dann vor Ort mit den potenziellen Mietern spricht. Ja. Und ein paar Termine mache ich auch bei mir im Büro. Also alles, was in der Nähe ist, da lade ich die Leute gerne zu mir ins Büro ein. Ansonsten reicht mir die Zeit vorne und hinten nicht.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Also da ist ja auch unser Gespräch heute zustande gekommen. Wir sitzen beide im Heinrich-Fries-Haus im Bahnhof und sind uns in der Tiefgarage dann nochmal näher ins Gespräch gekommen. Genau, so schafft man Begegnungen. Mich würde jetzt interessieren, du arbeitest ja auch mit Migrantinnen und Migranten beziehungsweise mit Menschen mit Fluchterfahrung und auch mit der Wohnraumoffensive. Hat sich dein Blick auch auf Wohnungen zu Hause und so durch die Arbeit verändert?
Also das eine ist, ich sag mal, man erlangt mehr Wissen in dem Bereich. Klar. Wie bei jedem Beruf, wenn ich in irgendeinem Beruf anfange zu arbeiten und dort längere Zeit arbeite, dann weiß ich mehr über das Grundthema dieses Berufs. Dann habe ich davon ein bisschen mehr Ahnung. Dann kann ich auch einschätzen, ob 8 Euro oder 15 Euro den Quadratmeter für einen Mietpreis angemessen sind oder eben auch nicht. Also das ist das eine, das ist sozusagen der rein fachliche Blick. Das andere ist, dass man immer mehr merkt, in welche Richtungen sich das Thema Wohnen so langsam verschiebt oder welche Tendenzen es hat. Also wir haben immer mehr den Trend, dass Personen immer weniger Wohnraum brauchen. Mhm. Das eine ist so ein minimalistischer Gedanke, brauche ich denn tatsächlich so viel Wohnraum? Der aber sehr oft auch gekoppelt ist an, kann ich mir so viel Wohnraum überhaupt leisten? Mhm. Also Geld spielt in dem Thema, spielt bei dem Thema eine immer größere Rolle. Miete macht einen immer größeren Teil unserer Ausgaben inzwischen aus. Dementsprechend ja, der Fokus verschiebt sich mehr zu, was weiß ich denn tatsächlich und weniger zu, was habe ich irgendwo mal gehört und was ist so Bauchgefühl, sondern tatsächlich mehr zu den Fakten und mehr zu den tatsächlichen Erfahrungen, mhm. Wo man vorher halt nur irgendwo mal irgendwo was gehört hat. Und das andere ist, man kriegt natürlich sehr viel mit auch an Einzelschicksalen, an Geschichten, die einem von Mieter und Vermieter erzählt werden. Auch da so als Sozialarbeiter ein bisschen das offene Ohr zu haben und gleichzeitig auch in beratender Funktion ein bisschen da zu sein, in groben Zügen mal zu erklären, was ist denn überhaupt Mietrecht, wie sieht meine rechtliche Situation aus, auf was habe ich Ansprüche und was für Hilfsangebote und Unterstützungsangebote gibt es denn? Genau, das sind alles so Dinge, die kommen halt im Laufe der Arbeit. Die habe ich jetzt sozusagen in den letzten Jahren vermehrt bemerkt.
Und würdest du dann auch sagen, dass sich für dich ganz persönlich irgendwie dein Verhältnis oder deine Sicht auf ein Zuhause, vielleicht auch, dass du gemerkt hast, okay, wenn deine eigene Wohnung kommst oder in deine gemietete Wohnung, dass sich da was verändert hat, dass sich so für dich persönlich daraus andere Kriterien vielleicht auch oder einfach ein anderes Gefühl ergeben hat?
Also was sich verändert hat, das eine ist, das Gefühl der Sicherheit, das ich mit einer Mietwohnung habe, hat bei mir persönlich ein bisschen abgenommen. Weil früher war das so, ich bin davon ausgegangen, ich bin in dieser Mietwohnung, ich kann dort wohnen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und es ist jetzt auch nicht so, dass mein Vermieter das irgendwie anders kommuniziert hätte oder es tut. Aber desto häufiger man halt Personen erlebt und Personen trifft, bei denen ein Mietverhältnis beendet wurde und die dann gucken mussten, ja, wie komme ich denn jetzt irgendwo unter, desto präsenter ist der Gedanke einfach bei einem im Hinterkopf. Mhm. Wie gesagt, betrifft mich theoretisch nicht. Ich habe kein Problem mit dem Vermieter, Mietvertrag läuft. Aber der Gedanke ist natürlich trotzdem ständig im Hinterkopf. Und gleichzeitig, worüber ich mir früher gar keine Gedanken gemacht habe, ist so das Thema Staffelmiete zum Beispiel. Dass ich meine Miete oder allgemein Mieterhöhungen, weil ich mir so früher immer dachte, naja, ich wohne jetzt in der Wohnung, solange da nichts groß gemacht wird, hat mein Vermieter keine Extrakosten sonst wie. Dementsprechend verstehe ich auch nicht, wie die Miete steigt. Das ist was, was tatsächlich immer üblicher wird, dass entweder Mieterhöhungen oder dass Staffelmiete und ähnliches kommt, weil gesagt wird, marktübliche Preise, der Wert von Immobilien steigt und ich verstehe irgendwo auch, dass ein Vermieter da sagt, okay, er möchte natürlich entsprechend auch etwas höhere Einnahmen haben, wenn der Wert seiner Immobilie steigt. Genau, das sind Dinge, die habe ich früher einfach nie auf dem Schirm gehabt. Da hat man sich keine Gedanken drüber gemacht, bis man es halt wirklich dann irgendwie mal im Gespräch mit den Leuten mitbekommt. Ohne, dass man das jetzt irgendwie wertend, weil ich habe das auch bei Vermietern, die sagen, ich habe eine kranke Mutter zum Beispiel, ich brauche die Wohnung für Eigenbedarf. Also das ist ja meistens nicht irgendwie aus der Luft gegriffen und vollkommen frei erfunden, warum ein Vermieter derartige Maßnahmen darauf zugreift. Aber ich habe das einfach früher nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und die Wohnraumoffensive ist ja auch eine Art Kooperation mit Kirchengemeinden. Hat sich da vielleicht auch so das ein oder andere draus ergeben, wo du sagst, okay, das war voll wertvoll, da auch mit den Kirchengemeinden in Kontakt zu sein, dass sich über diese Schiene irgendwie neue Möglichkeiten ergeben haben?
Also ich muss dazu kurz erklären, die Wohnraumoffensive, wir sagen manchmal auch kirchliche Wohnraumoffensive, wird über Kirchenmittel finanziert. Deswegen ist es natürlich schon sinnvoll, dass wir auch sagen, ja, lass mal in die Kirchen gehen, lass mal in die Gemeinden gehen, damit wir einfach ein bisschen bekannter werden. Wir haben das auch immer mal wieder, dass ich in Gottesdiensten auftrete und dort einfach erkläre, was genau wir machen, weil die Schwierigkeit die ist, ich sage immer, es gibt keine WhatsApp-Gruppe für Leute, die eine Immobilie besitzen, die gerade leer steht, sondern ich muss irgendwie bekannter werden und muss irgendwie versuchen, dafür zu sorgen, dass die Leute von mir zumindest mal gehört haben oder von unserem Projekt. Deswegen sind wir eben auch in Kirchengemeinden immer mal wieder aktiv, kommen zu Gottesdiensten, wenn zum Beispiel auch Caritas-Sonntag ist und ähnliches. Und es kommt auch immer wieder zu Vermietungen, dass eben Personen im Gottesdienst von uns gehört haben oder von anderen Gemeindemitgliedern, was erzählt wurde. Und dass sie dann auf uns zukommen und sagen, hey, ich habe da was, ich habe eine Immobilie. Die steht jetzt schon länger leer. Wir haben uns da eigentlich keine Gedanken mehr gemacht die letzten Jahre. Aber jetzt, wo wir es gehört haben, hätten sie Interesse, da ein Mietverhältnis zu organisieren.
Und das heißt ja wahrscheinlich auch nicht, dass wenn man, ich sag jetzt mal, wenn man mit dir einmal ein Gespräch hatte, dass man dann sofort unbedingt seine Wohnung auch vermieten muss. Oder ist das angedacht?
Also Das macht ja keiner mit mir irgendwie jetzt so einen Kaufvertrag oder ähnliches. Also ich gehe zu den Leuten, also zuerst mal quatsche ich mit dem entsprechenden Vermieter, wenn er Interesse hat. Mich kann man anrufen, mir eine Mail schicken, sonst wie, mich erreichen. Dann telefonieren wir mal und dann treffen wir uns halt einmal in Persona, im besten Fall gleich in der Immobilie. Und dann sprechen wir drüber, was der Vermieter an Vorstellungen hat, was ich an Vorstellungen habe. Wenn das passt, gerne. Dann freue ich mich, wenn da ein Mietverhältnis zustande kommt. Wenn es nicht passt, dann haben wir ein gutes Schwätzchen gehalten. und ich bin vielleicht trotzdem ein bisschen bekannter geworden. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich sofort verpflichtet, jetzt nächste Woche muss die Immobilie besenrein vermietet werden. Nee, es ist mir tatsächlich auch lieber, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Wir haben nämlich immer mal wieder Anfragen, dass Leute sagen, so ich habe eine leerstehende Immobilie, da ist jemand ausgezogen und ich würde die gerne in 1-2 Monaten wieder vermieten. Das ist ja eigentlich nicht Leerstand, sondern das ist, jemand ist ausgezogen, jemand Neues zieht wieder ein. Mhm, ja. Der Grundgedanke ist ja mehr, dass wir sagen, wir gucken bei Immobilien, die wirklich schon länger leer stehen, dass man die wieder vermietet zu einem sozialen Preis. Und wenn jetzt ein Vermieter kommt und sagt, ich würde gern in einem halben Jahr, wir müssen jetzt die Wohnung irgendwie noch umbauen, vielleicht eine Küche einbauen, sonst wie, und in einem halben Jahr würde ich die gerne vermieten, dann ist es für mich wirklich super, weil ich habe sehr viele potenzielle Mieter, die haben halt den klassischen Mietvertrag, so 3 Monate Kündigungsfrist. Mhm. Wenn ich denen sage, so in 2 Monaten könntest du einziehen, dann sitzen die halt auch erstmal da und überlegen sich, naja, kann ich den einen Monat doppelte Miete zahlen?
Ja.
Im schlimmsten Fall vielleicht sogar 2 Monate doppelte Miete zahlen. Deswegen, es ist nicht verpflichtend, wenn ich vorbeikomme, dass sofort was stattfindet. Und ich freue mich immer über Angebote mit viel Vorlauf.
Sehr gut. Also das heißt, die Message ist, ein Gespräch lohnt sich mal und dann kann man drüber gucken, was daraus wird.
Definitiv.
Und ich habe jetzt als Abschluss dieses ersten Teils die Frage, erzähl doch mal von deiner schönsten Begegnung oder deinem Erlebnis, was dich aus dieser Zeit, in der du jetzt dort aktiv bist, am meisten berührt, bewegt, positiv erfreut hat. Vielleicht gab es da so den einen oder anderen Moment, den du dir vorstellen könntest, mit uns zu teilen.
Auf einen das zu beschränken, ist schwierig.
Dann eben einen von den vielen.
Also das eine ist, wir haben ein sehr bunt gestreutes Klientel, sage ich mal. Also bei uns kommen Leute aus allen Altersgruppen, aus allen sozialen Schichten, mit Migrationshintergrund, ohne, Leute, die Vollzeit arbeiten, Leute, die Bürgergeld beziehen. Also wirklich sehr bunt gemischt, weil das Thema Wohnraum einfach alle betrifft. Wir hatten einen Fall, da ging es um Familiennachzug, also ein Vater, der hier in Deutschland ist, der arbeitet Vollzeit, der spricht Deutsch, der hat eine Wohnung gefunden, mhm, und konnte dadurch eben dann die Familie nachholen, seine Frau und seinen Sohn. Das ist so das eine, wo man halt merkt, dass an Wohnraum oftmals noch deutlich mehr hinten dran hängt. Mhm. Also es ist nicht bloß, ich habe jetzt ein Dach über dem Kopf, sondern ich habe eine langfristige Perspektive, ich habe einen sicheren Ort für mich, für vielleicht auch meine Angehörigen, wenn ich mit Leuten zusammenwohne. Das ist so das eine, was für mich immer besonders ist, weil es halt nicht nur rein finanzielle Transaktionen und ich habe jetzt ein Dach über dem Kopf, sondern da steckt halt deutlich mehr dahinter. Das andere ist, wenn aus Mieter und Vermieter, wenn sich zwischen den beiden auch nochmal ein gutes Verhältnis entwickelt. Mhm. Weil normalerweise, ich hatte das mal bei einer Wohnung, in der ich früher gewohnt habe, irgendwann habe ich den Vermieter mal angerufen. Wir haben, glaube ich, seit 3 Jahren nichts mehr voneinander gehört und er hat schon geahnt, okay, ich vermute mal, es geht um eine Kündigung, weil du bist ein optimaler Mieter. Ich habe seit Jahren nichts von dir gehört. Miete kommt pünktlich rein, fertig. Das ist natürlich auch toll, aber es gibt halt auch Fälle, wo persönliche Schicksale bei den Mietern noch dran gekoppelt sind und wo die eben sehr froh sind, dass so ein Mietverhältnis stattfindet und wo dann aber auch eine sehr starke Verbundenheit zwischen Mieter und Vermieter stattfinden kann, wo es dann auch um so Sachen wie Räumdienst oder mal Kehrwoche und ähnliches, wo man sich halt gegenseitig unterstützt, mhm, wo man, wenn der Vermieter im Urlaub ist, dann kommt er vorbei, gibt mir die Schlüssel und ich gehe halt 2-mal die Woche und gieße die Blumen und leere den Briefkasten und habe privat auch so ein bisschen mit ihm zu tun. Das sind auch so Momente, die mir tatsächlich sehr gefallen, weil man da halt merkt, wir haben hier nicht nur einen reinen Mietvertrag zustande gebracht, mhm, sondern wir haben hier halt irgendwo auch ein soziales Umfeld und Kontakte mitgeknüpft.
Mhm. Ja. Ja, und das macht ja irgendwie zu Hause auch aus.
Ja.
Ja. Schön. Danke dir. Genau, jetzt hast du ja vorhin schon erzählt, dass du aus Sontheim kommst und dort auch schon länger wohnst und auch echter Heilbronner bist. jetzt engagierst du dich ja tatsächlich auch in Sontheim ehrenamtlich im Kirchengemeinderat und wahrscheinlich auch drumherum. Also ich habe vorhin schon mit dir gesprochen, du warst 6 Jahre lang, bist schon seit 6 Jahren im Kirchengemeinderat, dieses Jahr wieder neu gewählt worden.
Stimmt so nicht ganz, ich bin schon länger im Kirchengemeinderat, aber ich war jetzt 6 Jahre als Vorsitzender in dem Gremium tätig.
Okay.
Weil also, ich habe nicht angefangen und bin sofort Vorsitzender geworden.
Okay.
Genau. Das ist jetzt meine dritte Amtszeit jetzt. Kirchenwahlen waren erst kürzlich, jetzt im Dezember, genau.
Das heißt aber, wenn du die dritte Amtsperiode Kirchengemeinderat bist, dann bist du ziemlich jung Kirchengemeinderat geworden, oder?
Also Amtszeit sind 6 Jahre, ich bin 30. ja, so vor, ich glaube, es waren 9 Jahre etwa, mit Anfang 20 bin ich in den Kirchengemeinderat nachgewählt worden. Jemand hat den Kirchengemeinderat verlassen aus Altersgründen, war auch so abgesprochen, war bekannt und dann bin ich einfach nachgerückt.
Was hat dich damals motiviert?
Ich habe damals noch sehr viel Jugendarbeit gemacht in der Kirche, da als Betreuer mitgeholfen und habe dann auch noch außerhalb der Kirche in der Jugendarbeit immer wieder, also ich habe eine Freizeit geleitet zum Beispiel, also ich war da ziemlich aktiv und das Problem war für mich irgendwann, das ist zwar alles schön und gut, was ich auf der Jugendebene mache, aber ich habe da nichts mitzuentscheiden, sondern die eigentlichen Entscheidungen werden im höheren Gremium entschieden, auch wenn es um Finanzierung geht, wenn es um Ausrichtung geht, in welche Richtung wollen wir gehen mit unserer Jugendarbeit, wo legen wir den Fokus drauf. Das sind Entscheidungen, die ein Kirchengemeinderat trifft. Ich kann zwar beraten und kann meine Meinung dazu abgeben, aber eigentlich dachte ich mir, es ist schon sinnvoll, wenn ich in dem Gremium, das entscheidet, irgendwie auch tätig bin. Und ich kannte das Gremium auch vorher schon und habe mir dann halt irgendwann für mich gesagt, da möchte ich eigentlich gerne mal rein. War dann längere Zeit als Besucher da und als dann eben die Stelle frei wurde, bin ich zum Kirchengemeinderat gewählt worden.
Die Stelle klingt so formal.
Es ist ein Amt.
Ja, ich hatte das Amt selber mal inne, zwar auf katholischer Seite, du auf evangelischer Seite, mit allen Höhen und Tiefen. Ja, aber ich glaube auch, dass es einfach wichtig ist, als Jugendliche, junge Erwachsene einfach dort auch vertreten zu sein und auch seine Meinung zu äußern und auch gehört zu werden. Also das gehört werden kann man ja nur so semi beeinflussen, aber zumindest das sich äußern und was dazu sagen zu den Themen, die einen betreffen.
Das ist so ein bisschen wie Fußballspiel. So, es gibt ganz viele Leute, die überzeugt davon sind, sie wissen es besser als der Trainer, wie die Mannschaft zu laufen hat. Aber die Leute haben nicht mitzuentscheiden. Wenn ich tatsächlich eine Auswirkung haben möchte, wenn ich tatsächlich irgendwas bewegen möchte, dann muss ich irgendwie auch aktiv in diesem Team sein und halt nicht nur von der Seitenlinie Kommentare abgeben. Und deswegen halte ich es für sinnvoll, dass man sich eben überlegt, ob man ein Amt antreten möchte, ob man in irgendwelchen Gremien mitwirken möchte, egal ob jetzt als gewähltes Mitglied oder in beratender Funktion. Aber es ist sinnvoll, dass man, wenn man in diesen Strukturen was verändern will, auch Teil von diesen Strukturen ist.
Mhm, ja, und ich denke, man kann dann auch von innen mehr bewirken wahrscheinlich als von außen.
Definitiv. Ich weiß noch ganz am Anfang, als ich angefangen habe, damals gab es ein Projekt, das mir persönlich einfach ganz stark am Herzen lag und wo ich gesagt habe, ich würde gern mal ein Opfer bei einem Gottesdienst, dass das für dieses Projekt gespendet wird. So, das ist eine ganz kleine Kleinigkeit. Mhm. Aber das ist was, wo ich mir dachte, hey, ohne Großbürokratie, ohne irgendwelche Schwierigkeiten, ich habe das im KGR angesprochen, ich würde das gerne einmal machen. Wir haben darüber gesprochen, wir haben uns die Organisation angeschaut und haben gesagt, ja, können wir machen. Und dann fand halt ein Gottesdienst statt, wo dann auch ein Vertreter von der Organisation kam. Das war damals der Arbeitskreis Leben.
Ah.
So ein ökumenischer Arbeitskreis, ja, der ebenfalls bei uns im Haus sitzt.
Vielleicht sollte ich die Geschwister Caroline auch mal interviewen.
Kann ich auch mal fragen, die hat bestimmt auch Interesse dran. Genau, aber die habe ich damals angefragt, ob die sich vorstellen könnten, in den Gottesdienst zu kommen und sich vorzustellen und dafür eben eine Unterstützung von uns zu bekommen in Form eben von einem Opfer. Und es war sowas, wo ich mir dachte, das geht ziemlich einfach, das geht ziemlich unbürokratisch, wenn ich Teil dieser Strukturen bin.
Mhm.
Genau.
Vielleicht müssen wir noch ergänzen für die Zuhörenden, was der AKL macht. Also der begleitet Menschen, entweder Angehörige oder aber auch Menschen selber in suizidalen Krisen.
Genau. Und das ist ein ökumenischer Arbeitskreis, also nicht nur rein evangelisch oder katholisch, der auch von evangelischer und katholischer Kirche unterstützt wird. Und ich fand einfach das Thema sehr wichtig, weil es ein Thema ist, über das nicht so viel gesprochen wird, weil es natürlich auch ein sehr emotionales Thema ist. Und deswegen finde ich die Arbeit von denen sehr wichtig. Und da war halt so mein Gedanke, ich würde das gerne unterstützen. Und
genau,
das war halt sehr einfach dann möglich.
Cool, doch schön. Ja. Und inzwischen weiß ich, haben sie ja auch eine neue Stelle. Wir machen noch mehr Präventionsarbeit. Also, coole Sache. Ich glaube, die müssen wir auch mal muss ich auch mal einladen.
Gerne.
Und jetzt hatten wir es vorhin schon kurz angesprochen. Du hast dieses Jahr für die Evangelische Kirche Heilbronn. Ihr seid ja inzwischen fusioniert, kandidiert für den Kirchengemeinderat. Und da lesen wir auf Instagram den Satz, Kirche ist keine Angelegenheit nur für ältere Menschen. Es braucht auch junge Gesichter und ein Vertrauen in die nächste Generation. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen näher erläutern?
Den Satz habe ich so nicht geschrieben.
ja.
Wir haben es bei uns im KGR, wenn kurz vor der nächsten Sitzung das Protokoll noch nicht beim Sekretariat angekommen ist, dann liegt das immer bei mir. Es liegt immer bei mir. Es liegt nie an den Protokollanten. Ich habe es vergessen, Zeit war zu knapp, ich renne wieder irgendwo irgendwas hinterher. Und hier war es so ähnlich, ich habe 2 Tage vor Abgabeschluss gemerkt, oh, ich muss ja noch einen kurzen Text schreiben. Und habe diesen Text geschrieben und habe darin geschrieben, dass Kirche kein reiner Altherrenverein ist. Und
den Eindruck habe ich schon auch
jemand
oft.
Aus der Redaktion fand es ein wenig zu harsch und hat es dann ein wenig abgeschwächt. Was ich jetzt auch gar nicht schlimm fand, aber ich habe es halt erst gemerkt, als der Flyer dann ein paar Tage später rauskam und dachte mir so, ja okay, meine eigene Schuld, ich war zu spät, ansonsten hätte man es mir noch absprechen können. Aber ja, diesen Satz habe ich so nicht gesagt. Ich war ein bisschen harsch.
Aber zumindest braucht es das Vertrauen in die nächste Generation. Wo
Definitiv.
Denkst du, braucht es das denn besonders? Oder wo fehlt es vielleicht auch manchmal?
Das eine ist, wenn so ein bisschen von oben herab geguckt wird, ja, die Jungen, die haben ja keine Ahnung, die soll erstmal ruhig sein. Und ich mir denke, ich bin jetzt 30 und ich krieg diese Blicke manchmal auch noch, finde ich ein bisschen schwierig, weil wir leben heutzutage in einer Zeit, in der junge Menschen immer mehr Zugriff auf Informationen haben, indem sie auch zum Teil immer besser informiert sind. Internet, KI, Smartphones, so all das macht's möglich. Was es ein bisschen schwierig macht zu sagen, ja, die Jüngeren, die haben ja keine Ahnung. Doch, die haben Ahnung. Natürlich müssen wir immer drauf gucken, was ist sinnvoll, also wo ist es sinnvoll, junge Menschen mit einzubinden und wo ist es vielleicht noch nicht sinnvoll. Also das ist dann wieder die große Debatte, ob man das Wahlalter von 18 auf 16 senken sollte oder nicht.
Ja.
Das dürfen andere Personen debattieren und sich anschauen. Aber man sollte die Jüngeren mit ins Boot holen und man sollte mit ihnen sprechen. Und man sollte das, was die Jüngeren zu sagen haben, tatsächlich ernst nehmen. Denn wir haben jetzt in den letzten Jahren immer vermehrt eine gewisse Zukunftsunsicherheit bei der Jugend. Also früher war so klassisch, ich arbeite irgendwo, ich kann planen schon für die nächsten 10, 20 Jahre, wie sich mein Leben voraussichtlich entwickeln wird. Jetzt nach Corona, nach dem Ukraine-Konflikt und auch jetzt gerade mit der wirtschaftlichen Situation fehlt der jüngeren Generation diese Sicherheit, diese Planbarkeit. Und das einfach abzutun und nicht mit ihnen darüber zu reden, halte ich für verwerflich und vor allen Dingen für gefährlich.
Danke. Ja, also kann ich nur zustimmen. Und ich habe mich jetzt gefragt, wenn du selber mitgestaltest, machst du ja schon und auch irgendwie so in die Zukunft blickst, hast du eine Vision, wie das in Kirche anders sein könnte?
Ah.
Oder vielleicht
also,
Wunsch?
Falls jemand erwartet, dass ich jetzt den perfekten Masterplan habe, so wir gehen jetzt die Punkte von A bis Z durch und dann wird es der Kirche gut gehen und wir werden keine Probleme haben. Nee, den habe ich nicht. Das eine ist, wir müssen zeigen, was wir tun als Kirche. Früher war Kirche so der eine große soziale Träger. Es gab nicht viel andere Angebote, Sozialstaat war nicht so weit ausgebaut und dementsprechend kamen die Leute mit allen möglichen Anliegen zur Kirche. Heutzutage gibt es sehr viele Alternativen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich beraten zu lassen, sich unterstützen zu lassen und die Leute kommen deswegen nicht mehr so häufig zur Kirche und wir müssen halt nochmal genau zeigen, was ist unser Profil, so was machen wir, was bieten wir an. Das ist das eine. Und das andere ist halt einfach zu zeigen, Kirche ist nicht diese Organisation, die es seit über 2000 Jahren gibt, die schon komplett veraltet ist und sonst wie, sondern Kirche lebt eigentlich von den Menschen, die da sind. Und wenn wir eine moderne, junge Kirche haben wollen, dann brauchen wir moderne, junge Menschen in dieser Kirche. Wenn wir eine traditionelle Kirche wollen, dann brauchen wir traditionelle Menschen. Aber die Kirche ist als Institution wandelbar und sie repräsentiert immer das, was die Mitglieder dieser Kirche im Prinzip darstellen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man alle Bevölkerungsschichten, dass man auch alle Altersgruppen mit an den Tisch holt und dass man mit ihnen zusammen, dass die Kirche sich damit weiterentwickelt.
Und damit können ja auch verschiedene Schwerpunkte dann entstehen in Kirche. Also es heißt ja nicht, dass man nur in die eine, nur in die andere, sondern ich glaube, die Vielfalt macht's aus.
Kirche ist ja auch nicht nur so, sonntags ist Gottesdienst, sondern Kirche, das ist Jugendarbeit, das ist Kirchenmusik, das sind seelsorgerische Angebote, das sind aber auch Sakramente, das sind Themen wie Taufe und Beerdigung zum Beispiel, wo es den Leuten sehr wichtig ist, dass ein Pfarrer mit dabei ist. Also Kirche ist nicht nur Sonntag Gottesdienst, sondern Kirche ist bereits sehr vielfältig in der Art und Weise, was wir anbieten und was für Möglichkeiten es gibt, um daran teilzunehmen. Man muss nur gucken, was einem gefällt und worauf man Lust und Zeit hat.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort und ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Daniel, dass du da warst, dass du uns von deinem Engagement erzählt hast, von der Wohnraumoffensive, aber jetzt auch von deinem kirchlichen Engagement. Und ich denke, wir werden uns bestimmt noch öfter über den Weg laufen. Wir hören uns, zumindest ich höre euch bald wieder und danke dir ganz herzlich und freue mich, mit dir auch weiterhin unterwegs zu sein.
Gerne. War interessant, mal an so einem Podcast teilzunehmen. Habe ich so noch nicht gemacht. Ich gebe dann mal den Staffelstab weiter an den nächsten Teilnehmer und wünsche euch allen noch einen schönen Tag.
Ciao.